Wilhelm Schmid ist als Philosoph vor allem mit seinen Büchern zum Thema Lebenskunst bekannt geworden. Nun ist Lebenskunst erstmal eine ganz weltliche Angelegenheit, bei der es um die Frage geht, wie ich ein gutes Leben im Hier und Jetzt führen kann. Und generell hat die zeitgenössische Philosophie ja nicht mehr besonders viel mit Religion, Spiritualität oder der Frage nach Gott zu tun. Als ich dann aber in den Texten von Wilhelm Schmid gelesen habe, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass er einen großen Respekt vor dem Religiösen hat. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und tatsächlich ging es in unserem Gespräch dann auch um sehr tiefgreifende Fragen zur Religion und zum Göttlichen. Wenn ihr solche Fragen genauso faszinierend findet wie ich, dann wird euch diese Folge wahrscheinlich gut gefallen. Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Lieber Herr Schmid, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Gerne.
Ich möchte unserem Gespräch ein paar Worte vorausschicken, weil sich mein Podcast ja eigentlich um Spiritualität und Religion dreht und ich in der Regel VertreterInnen bestimmter spiritueller Traditionen interviewe. Sie hingegen sind Philosoph. Allerdings habe ich beim Lesen eines Buches von Ihnen sehr interessante Ähnlichkeiten entdeckt zwischen der Art und Weise, wie Sie Philosophie praktizieren und der Art und Weise, wie ich Spiritualität verstehe. Deshalb möchte ich in diesem Gespräch mit Ihnen gerne die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer philosophischen Lebenskunst, wie Sie sie verstehen oder wie ich sie verstanden habe, und einer spirituellen Lebensweise, wie ich sie verstehe, ausloten. Ist das okay für Sie?
Ja, natürlich.
Schön. Sie sind bekannt geworden als Vertreter einer philosophischen Lebenskunst, die, ich sag's ein bisschen salopp, die Philosophie aus dem akademischen Elfenbeinturm rausholen und als Orientierungshilfe für das menschliche Leben nutzen möchte. Sie haben da sicher schon sehr oft drüber gesprochen. Würden Sie es vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es Ihnen da geht in diesem Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, philosophischer Lebenskunst?
Ich begegne sehr vielen Menschen und bemerke, dass sehr viele Menschen nicht mehr recht zu leben wissen. Desorientiert, überfordert von der Komplexität des modernen Lebens, ohne Maßstäbe. War das mal anders? Naja, als die Religion intakt war für sehr viele Menschen, oder sagen wir mal besser verbindlich war für sehr viele Menschen.
Dominant war auch.
Vielleicht auch dominant war, teilweise übergriffig war.
Ja, sicher.
Konnten sehr viele Menschen daraus Orientierung beziehen. Und zwar nach beiden Seiten. Im Positiven, also sich daran zu halten, was Religion vorgibt, wie auch negativ, sich abzugrenzen gegenüber dem, was gefordert worden war. Beides fehlt nun und ich bemerke, dass nichts an die Stelle getreten ist. Vielleicht Konsum, sich zu berauschen, um nicht dran denken zu müssen, worum es eigentlich im Leben geht. In der Situation sehe ich die Aufgabe der Lebenskunst, nicht wieder neue Vorgaben zu begründen. Das kann nicht das Interesse sein, sondern Menschen zu befähigen, selber über ihr Leben nachzudenken und aufgrund des eigenen Nachdenkens das Leben neu zu orientieren.
Okay. Und Sie haben das Projekt, sage ich jetzt einfach nochmal, dieser philosophischen Lebenskunst ja auch nicht nur in der Theorie betrieben. Sie haben viele Bücher geschrieben, aber Sie haben das eben ein paar Jahre auch ganz praktisch gemacht als Seelsorger in einem Schweizer Spital. Und da haben Sie auch ein Buch darüber geschrieben. Ich sage einfach mal kurz, wie der Titel heißt. Das Leben verstehen von den Erfahrungen eines philosophischen Seelsorgers. Und darauf beziehe ich mich im Grunde in dem, was ich jetzt später sage oder in dem, was ich von Ihnen verstanden habe, vornehmlich drauf. Genau. Wie hat denn diese Erfahrung dann ganz praktisch mit der Philosophie zu arbeiten und Menschen in Krisen ihr Denken und ihr vielleicht auch ihr Leben beeinflusst?
Oh, sehr stark. Sehr stark. Mir waren etliche Dinge nicht klar. Vor mir saßen immer wieder Menschen, die verzweifelt waren, die nicht wussten, wie es jetzt weitergehen soll. Die waren nicht krank, weder psychisch noch physisch, sondern sie wussten eben nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht gab es eine Operation im Hintergrund. Vielleicht gab es erstmal einen Besuch bei den Psychotherapeuten, die den Menschen aber zu mir geschickt haben, weil sie sagten, da ist nichts psychotherapeutisch relevant. Dieser Mensch hat einfach Fragen an das Leben und dafür ist ja wohl der Philosoph zuständig. Also da sitzen vor mir verzweifelte Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht und was soll ich denen jetzt sagen? Ich hatte keine Gesprächsausbildung, die gibt es in der Philosophie leider nicht, die muss es unbedingt geben. Einer der großen Philosophen, Sokrates, was hat er denn gemacht?
Menschen
geredet. Der hat mit Gesprächen mit den Menschen gearbeitet. Das geht ja wohl nicht an, dass das in der Philosophie, dass das nur noch eine einsame theoretische Tätigkeit ist. Das hat keinen Sinn. Also ich war erstmal selber überfordert und habe mir dann überlegt, gibt es denn nicht in der Geschichte der Philosophie irgendwas, was ich jetzt zu Hilfe nehmen kann, und habe mich dann an Aristoteles erinnert, der in seinem Buch Nikomachische Ethik über die Freundschaft spricht. Und nachdem er die verschiedenen Arten von Freundschaft auseinandergelegt hat, sagt, aber nun müssen wir noch über die wichtigste Form von Freundschaft sprechen. Oh, was kommt jetzt? Die Selbstfreundschaft. Und Aristoteles sagt, ohne selbst mit sich Freund sein zu können, kann man gar nicht Freund mit anderen sein. Ja, man kann überhaupt keine Beziehung mit anderen gründen und aufrechterhalten. Das habe ich mir wieder genauer angeguckt, denn es war klar, ich kann den Menschen in so einer Situation nur helfen, wenn sie unmittelbar etwas machen können. Mit sich selbst. Denn wenn sie mit anderen etwas machen wollen, müssen andere wiederum einverstanden sein. Aber gerade bei Menschen in Not gibt es nicht wenige, die nehmen Abstand, statt einem Menschen zu helfen. Alle Menschen haben selber Probleme, warum sich noch zusätzlich Probleme aufhalsen? Damit habe ich also nun begonnen, unmittelbar mit den Menschen darüber zu sprechen, was sie jetzt gleich mit sich machen können. Spazieren gehen, um auf andere Gedanken zu kommen. Schwimmen gehen, um Berührung zu erfahren. Im Krankenhaus wurde mir erst klar, welche elementare Bedeutung Berührung hat. Heute hat sich das rumgesprochen, aber damals gab es buchstäblich kein einziges Buch zu diesem Thema. Musste ich mir alles selbst erarbeiten.
Und mit Berührung meinen Sie jetzt körperliche Berührung vor allem, ne?
Ja, in allererster Linie körperliche Berührung können Sie heute in jeder Zeitung lesen. Da gibt es eine Menge Experten mittlerweile dazu, die zum Beispiel neurobiologisch zeigen können, was Berührung im Körper bewirkt und was das Fehlen von Berührung umgekehrt bewirkt. Und auch für Berührung brauchen sie häufig einen anderen Menschen, aber wenn ich schwimmen gehe, brauche ich keinen anderen Menschen dafür. Dann berührt mich immerhin das Wasser.
Ja.
Also mit solchen einfachen Dingen habe ich dann mit den Menschen zu sprechen begonnen und das hat gefruchtet. Das half den Menschen weiter. Dann habe ich das weiter und immer weiter ausgebaut. Da ist ein großes Buch daraus hervorgegangen, mit sich selbst befreundet sein. Eins der Bücher, das sehr großes Publikum gefunden hat. Und so war diese Arbeit für mich selbst sehr überraschend.
Hat die Arbeit denn auch für Sie die Freundschaft mit sich selbst positiv beeinflusst?
Relativ ja. Ich glaube, da hatte ich vielleicht eine glückliche Situation, das war nicht mein größtes Problem, mit mir selber gut umzugehen. Aber ich hatte das nie vertieft. Ich hatte das nie reflektiert. Das hatte ich halt. Es ist aber interessant, sich das genauer vor Augen zu führen. Und das, was ich in den Gesprächen erfahren habe, was wieder auf Sokrates zurückverweist, auf seine Gespräche, er verstand darunter ja Hebammenkunst. Ja, welchem Kind hilft denn ein Philosoph auf die Welt? Den Gedanken, die ein Mensch hat. Ich helfe dir, deine Gedanken zu gebären. Das geschah in diesen Gesprächen reichlich tatsächlich. Das war der große Gewinn der Gespräche für die Menschen. Das wurde mir irgendwann klar. Aber der Prozess war wechselseitig. Ich kam auch durch die Gespräche auf Gedanken, die ich ohne die Gespräche nicht gehabt hätte. Also wechselseitige Hebammenkunst. Das waren diese Gespräche.
Hatten Sie denn davor, haben Sie da sehr viel einsam gearbeitet, dass das für Sie so ein einschneidendes Erlebnis auch war?
Ich habe nie einsam gearbeitet. Ich habe Familie, da arbeitet man schon mal nicht ganz einsam.
Ja.
Und ich habe mich auch anders als, wenn ich den herbeizitieren darf, anders als Heidegger, der zum Denken seiner Frau abverlangt hat, sie muss jetzt die Tür bewachen, damit die Kinder nicht reinkommen. Nein, meine Kinder saßen unter dem Schreibtisch. Daran erinnern sie sich noch heute,
Wie
schön das war, wie gemütlich. Da oben hat die Schreibmaschine geklappert und sie waren da unten gut aufgehoben. Und wenn es ihnen dann doch irgendwann langweilig wurde, haben sie mich an der Hand genommen und zum Spielplatz gezogen.
Mhm.
Und das fand ich am Anfang störend, hab's aber trotzdem gemacht, aus Liebe zu den Kindern, um ganz schnell zu bemerken, ich kriege ja jetzt selber neue Inspiration. Ich schöpfe frische Luft. Ich komme zurück und kann mit voller Kraft jetzt weiterarbeiten am Schreibtisch, wo ich vorher hängen geblieben war. Also Kinder sind eine große Hilfe für Philosophen. Die sind selber kleine Philosophen. Tut mir leid, die vielen Philosophen, die es in der Philosophiegeschichte gab, die sich von Kindern ferngehalten haben, zwar sie gezeugt haben wie Schopenhauer, aber dann nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Das war ein Irrtum.
Okay, aber Sie führen mit Kindern auf dem Spielplatz wahrscheinlich nicht stundenlange Gespräche, wie Sie es dann vielleicht als Seelsorger später in der Klinik gemacht haben. Also was schon ist schon ein anderes Setting, schon eine andere Form des menschlichen Kontakts, der da ist. Deswegen eben meine Frage, ob Sie einsam gearbeitet haben, auch eher, auch in so einem akademischen Setting. Da gibt es zwar Konferenzen, aber man arbeitet ja auch viel in seinem eigenen Stübchen und schreibt eben seine Texte, ne?
Ja, aber ich habe Freunde und Freundinnen. Ich hatte vor allem eine traumhafte Frau, die immer mitgedacht hat und meine Texte mitgelesen hat und korrigiert und kritisiert. Und es war traumhaft. Also einsame Arbeit, das gibt's für mich auch stundenweise, aber nicht darüber hinaus.
Okay, also im Großen und Ganzen war das vorher auch schon nicht Ihr Thema? Also dass Sie
Nee, ich habe mich aber trotzdem gescheut, dieser Einladung zu folgen, die von den Ärzten dieses Krankenhauses kam, weil sie eben interessiert waren, wie wirkt sich eine Lebenskunst praktisch in einem Klinikkontext aus. Ich war derjenige, der mich gescheut hat, dahin zu gehen, weil mir schon klar war, das wird jetzt nicht ganz einfach, denn da habe ich jetzt vermehrt mit Schicksalen zu tun. Und was soll ich im Krankenhaus, wo es doch um Krankheit geht, die zu heilen ist? Das ist Aufgabe der Ärzte, in diesem Krankenhaus auch Aufgabe der Therapeuten. Was soll ich da? Meine Frau war diejenige, die mir sehr zugeraten hat, weil sie sagte, willst du eine Schönwetterkunst, Schönwetterlebenskunst begründen oder eine Lebenskunst für das wahre Leben? Ich wollte natürlich Letzteres und dazu gehört eben auch zum wahren Leben, dass das Leben sehr unglücklich sein kann. Und was dann?
Ja, und da sind Sie fündig geworden.
Absolut, ja. In so hohem Maße, dass ich mich nach 3 Jahren gefragt habe, wie kommen eigentlich alle die Krankenhäuser ohne Philosophen aus? Denn die Menschen sind allen Ernstes herbeigeströmt. Die wollten unbedingt diese Gespräche.
Ja.
Und es war meine eigene Verblüffung. Was kann ich denn den Menschen geben? Habe ich sie also gefragt. Was bringt ihnen denn das? Und die Antwort, unabhängig voneinander, war immer die gleiche. Sie bringen uns geistige Nahrung. Okay, was ist geistige Nahrung? Geistige Nahrung, stellte sich heraus, sind Gedanken. Entweder die sie selber denken, aber angeregt jetzt durch meine Fragen, oder Gedanken, die ich ihnen bringe, die sie noch nicht kannten, nicht gedacht haben, Anregungen. Könnte das auch so gesehen werden? Therapeuten würden sagen, du hast eine Rahmung vorgenommen oder eine Rahmung verschoben, Framing-Arbeit gemacht. Ja, das war's zum Teil. Also ein Geschehnis, eine Situation, in der die Menschen sind, in einen anderen Kontext zu stellen, versuchsweise. Ich habe den Menschen nicht zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das Erstaunliche war nur immer, dass die nach der Stunde weggegangen sind und wussten, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ich habe es ihnen nicht gesagt.
Mhm.
Also Sie haben Orientierung durch die Gespräche bekommen. Da kann man natürlich sagen, kann das ein Mensch nicht mit sich selbst auch machen? Nein, kann er nicht.
Ja, würde ich auch sagen.
Geht mir ganz genauso. Wenn ich mit Freunden spreche, da kommen eben überraschende Fragen. Dann muss ich neu denken. Das kann ich mit mir selber nicht so gut
machen. Ja. Wir brauchen immer wieder ein Gegenüber, um weiterzukommen.
Ja.
Und dieses Gegenüber haben Sie geboten in dem Moment, den Menschen.
Das war so.
Ja.
Und zwar ohne im Hintergrund Vorgaben zu haben. Mhm. Ich vermute es nicht nur, das haben Menschen mir auch gesagt, wir kommen gerne zu Ihnen und nicht zu den Theologen, weil bei Ihnen wissen wir, Sie wollen uns nichts nahe bringen oder gar aufdrängen. Zur Ehrenrettung der Theologen sei es gesagt, die wollen das auch nicht.
Ja.
Jedenfalls im deutschsprachigen Kontext, möchte sogar sagen, doch eher im schweizerischen und deutschen Kontext. Teilweise ist das in Österreich schon anders und von anderen Ländern ganz zu schweigen. Ich habe auch 10 Jahre als Gastdozent in Georgien gearbeitet. Dort gibt es die georgisch-orthodoxe Kirche. Und ich kann Ihnen versichern, das haben mir meine Studenten erzählt, da gibt es nach wie vor sehr strikte Vorgaben.
Ja, das ist halt auch die orthodoxe Kirche.
Ja.
Ja, die sind halt orthodox. Ja. Ich habe einen ganz guten Eindruck davon, was Sie im Krankenhaus gemacht haben und was das so für Sie bedeutet hat. Wollen wir uns mal so ein bisschen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten angucken zwischen so Philosophie, philosophischer Lebenskunst jetzt im Speziellen. Ich meine, die Philosophie ist ja auch ein großes Feld und dem, was ich so unter Spiritualität verstehen würde. Und ich sage da vielleicht gleich noch dazu, ich meine da jetzt auch nicht irgendwie Räucherstäbchen und, keine Ahnung, Manifestationen und sich gute Gefühle einreden oder so, sondern für mich ist es eigentlich, wie ich mir auch mal habe erklären lassen, eigentlich diese Form des Verbindungsaufnehmens auf zwei Achsen, einmal auf einer horizontalen, indem ich versuche, mich zu verbinden mit anderen Menschen, vielleicht der Natur, der Welt als Ganzem, und nochmal eine vertikale Achse, wo ich mich versuche zu verbinden mit was Tieferem und vielleicht auch was Höherem, wie ich auch immer das dann nenne. Also das wäre so grob meine Vorstellung dessen, was ich in einer spirituellen Praxis mache, so näherungsweise. Und mir schien in einigem oder vielem, was Sie in dem Buch beschrieben haben, in Ihrer seelsorgerischen Arbeit, das geht eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich dachte, wir könnten uns verschiedene Punkte, die ich jetzt einfach mal so rausgearbeitet habe, anschauen und, naja, darüber sprechen, wo da die Unterschiede und Gemeinsamkeiten so sind. Der erste Punkt, würde ich sagen, ist die intellektuelle Basis. Also in Ihrem Fall ist es die Philosophie, und zwar vor allem die westliche Philosophie. Und in spirituellen, religiösen Traditionen sind es eben vor allem deren Traditionsbestände. Alle großen Weltreligionen haben auch eine große Textbasis, und das ist eben deren intellektueller Kernbestand so. Also auf der einen Seite, wie gesagt, eine philosophische Tradition, auf einer anderen eine religiöse Tradition. Und dann haben wir es aber auch gleichzeitig, kommen wir damit aber auch schnell an eine Grenze mit dieser Unterscheidung, weil gerade im Christentum ist ja die westliche Philosophiegeschichte und das Christentum ist ja aufs Engste verflochten. Also das Christentum hat sich ja ganz stark entwickelt, auch aus platonischen, neoplatonischen Impulsen. Und genau, also jahrhundertelang gab es ja auch gar keine komplett von der Theologie losgelöste Philosophie. Also Christentum und westliche Philosophie haben sich sehr, sehr eng im Austausch miteinander entwickelt. Das heißt, da ist es schon schwieriger, eine klare Trennung zu ziehen zwischen dem, was da eigentlich die intellektuellen Bestände sind, aus meiner Sicht. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist so. Christliche Theologie hat sich sehr stark aus der antiken Philosophie entwickelt. Ich habe das mit meinen Studenten in Georgien genauer angeschaut und auch die Karriere von bestimmten Begriffen verfolgt. Natürlich zum Beispiel den Begriff der Lebenskunst, das ist im Griechischen Techne tou biou, Und das wird beispielsweise aufgenommen von dem ersten sogenannten Kirchenvater Clemens von Alexandrien, etwa 2. bis 3. Jahrhundert. Er nimmt diesen Begriff und bezeichnet damit nun die christliche Lebensführung, Techne tu bio. Wo ist der Unterschied zur antiken Philosophie, zu Sokrates, der diesen Begriff gebraucht, Techne tu bio? Für Sokrates war das eine offene Frage. Was heißt Lebenskunst? Darüber sprechen wir. Und in der Hoffnung, sowohl der Sprechende wie das Gegenüber findet letzten Endes zu der Lebenskunst, die er oder sie vertreten kann, um das Leben damit zu leben. Mhm. Im Christentum ist dann aber Lebenskunst die Einlösung dessen, was der Auftrag ist, der sich aus den Evangelien ergibt.
Hm, ja.
Das ist jetzt nicht so sehr eine Frage der Diskussion, sondern der wahren Deutung, die im Zweifelsfall eine Autorität vornimmt. Und andere haben dann da nichts mitzureden, sondern sie haben dem zu folgen. Das ist der Unterschied.
Ja, also sowas wie Dogma und Doktrine spielen in der Religion, in der Religionsgeschichte auf jeden Fall eine wesentlich größere Rolle.
Ich zögere etwas, weil ich habe sehr viel Diskussion mit Theologen heute und bemerke da sehr wenig dogmatische Interessen.
Ja, ist mein Eindruck auch, ja. Die sind da ziemlich von runter.
Also insofern gibt es da wieder eine Hinwendung zur philosophischen Haltung, zur offeneren philosophischen Haltung. Und das ist aus meiner Sicht auch nur klug, denn nur so werden Menschen auch wieder zur Religion zurückfinden.
Ja, ja. Ich bin eher so im buddhistischen Kontext unterwegs und da gibt es auch eine sehr starke Strömung, nennt sich oft säkularer Buddhismus, und das ist auch ein sehr offener, sehr liberaler Buddhismus, der sich auch sehr stark auf westliche Philosophie zum Beispiel bezieht. Ich weiß nicht, ob Sie Stephen Batchelor zum Beispiel kennen. Der ist da so der wahrscheinlich intellektuell bedeutendste aus der Tradition raus. Genau, also es ist jetzt nicht nur eine Sache aus dem Christentum raus, sondern eben auch auf jeden Fall aus dem Buddhismus raus, wo ich mich ein bisschen auskenne auch. Genau. Okay, also da ist sozusagen auch eine gewisse Aufweichung dieser Unterschiede, die auch historisch schon schwierig so ganz klar zu ziehen ist.
Immer wenn jemand an die Wand gefahren ist, dann setzt das Überlegen ein. Und offenkundig ist ein Teil des Christentums jedenfalls an die Wand gefahren. Und die Reflexion bringt nun eben, das ist nicht gut. Verhärtungen sind nicht gut, vor allem in der Begegnung mit der Wand. Sind Verhärtungen nicht gut.
Nee, der Airbag ist besser, der ist weich.
Ja, genau. Nun setzt eben das Experiment mit weicheren Vorgaben ein. Und das halte ich für sinnvoll. Ich halte sehr, sehr viel von Religion, weil ich Religion natürlich vom Wort her denke und mir schon klar ist, dass Religion eine Art von Lebenskunst ist. Also insofern Clemens von Alexandrien hat das so gesehen. Religion ist Lebenskunst. Das sehe ich auch so. Aber es dürfen halt nicht zu viele strikte Vorgaben dazu kommen, die dem Leben nicht gerecht werden.
Ja.
Das ist ja das Problem. Vorgaben in Ordnung. Aber ich möchte das mal so sagen. Wenn eine Idee zur Logik wird, dann wird sie zur Ideologie. Mit dieser Logik will man dann alles erklären und alles hat sich in diese Logik zu fügen. Das geht nicht gut, weil das Leben entzieht sich jeglicher Logik. Es gibt schon Strukturen im Leben und Muster, aber darin geht das Leben nicht auf. Das Leben entkommt immer den Mustern. Sie sehen hier verschiedene Kaffeekirschen, die sind dabei, getrocknet zu werden.
Ja.
Und dem Lehrbuch nach müsste die größere Kaffeekirsche eine Arabica-Kirsche sein, die kleinere eine Robusta-Kirsche.
Ja.
Das Schicksal will es, aber dass es in diesem Fall umgekehrt ist, weil das Leben sich eben immer Vorgaben entzieht. Trotz aller Muster, die erkennbar sind, aber etwas passt dann nicht in das Muster.
Ja.
Sodass wir mit Ideologie niemals dem Leben gerecht werden können.
Ja. Ja, da besteht auch kein Dissens zwischen uns, glaube ich. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie relativ viel Respekt vor Religion haben. Da würde ich am Schluss nochmal sozusagen so in der Summe dazu kommen und würde jetzt nochmal vorher so ein paar Einzelaspekte gerne mit Ihnen durchgehen. Ein anderer Punkt neben der intellektuellen Basis wäre so die Methodik. Was Sie als philosophischer Seelsorger ja vor allem verwendet haben, um es mal Methode zu nennen, sind Gespräche. Das haben Sie eben auch gesagt. Sie schreiben auch von Innehalten, von Besinnung und von Reflexion. Also es ist ein reflektierendes Denken, was in diesen Gesprächen stattfindet, sehr stark. Und genau, das ist so der Methodenbestand, würde ich sagen, des philosophischen Seelsorgers sehr stark, oder?
Soweit es die Einzelgespräche anging, ja, aber die Tätigkeit war weit umfangreicher. Es fanden ständig auch Seminare statt, Seminare im Sinne von Gesprächsrunden, wo die Altenpflegerinnen zum Beispiel gekommen sind und sagten, wir haben so große Schwierigkeiten mit den komischen Gewohnheiten unserer Bewohner und Bewohnerinnen, die mitten in der Nacht aufwachen und dann ein Glas Wasser brauchen. Wie sollen wir damit umgehen? Und dann haben wir eben darüber beraten, was sind eigentlich Gewohnheiten? Wie wichtig sind Gewohnheiten für einen Menschen? Wie kommt es, dass im Begriff Gewohnheit Wohnung steckt? Sagt das schon was über die Bedeutung von Gewohnheiten? Und das konnten wir dann vertiefen und daraus resultierte dann der Versuch, anders mit den Gewohnheiten der Bewohner umzugehen. Aus der Einsicht heraus, die haben für die Menschen, zumal wenn sie schon alt und sehr alt sind, existenzielle Bedeutung. Die können da nicht einfach raus.
Und da haben Sie dann nicht nur einzelne Gespräche geführt, sondern so eine Art Seminar für dann alle alten Pfleger in dem Team.
Ja, genau. Und das eben immer bezogen auf verschiedene Fragen, die sich stellten. Mhm. Wie umgehen mit dem Tod war ein Seminar mal, nachdem mehrere Menschen in kurzer Abfolge gestorben sind und das geht an den Menschen, die sie betreuen, nicht einfach so vorbei. Ja. Da macht man sich vielleicht falsche Vorstellungen von Professionalität.
Ja.
Es ist ja Menschlichkeit und bei Menschlichkeit spielen Gefühle dann eine Rolle. Wie umgehen mit dem Tod? Was ist eigentlich Tod?
Ja, aber auch da ging es sehr stark um reflektierendes Denken. Im Umgang damit, richtig?
Genau, gemeinsames, reflektierendes Denken und alle bringen ihre Gedanken ins Spiel und das bringt andere wiederum auf andere Gedanken. Mhm. Und in der Summe lässt sich dann ein Phänomen gut ausleuchten.
Ja.
Nach allen Seiten. Und es ergeben sich dann relativ von selber Vorschläge und Überlegungen, wie praktisch jetzt damit umzugehen ist und vielleicht anders damit umzugehen ist als bisher.
Ja. Ich würde jetzt sagen, um das mit den Unterschieden zur Spiritualität oder Religion auch wieder ein bisschen schwierig zu machen, Gespräche und reflektierendes Denken gibt es ja in Religion und Spiritualität auch. Und Innehalten und Besinnung ist natürlich da auch ganz wichtig. Ich denke, was Religionen noch bieten oder was zu deren methodischem Kernbestand noch dazugehört, sind sowas wie Rituale. Und sind Dinge wie Gebet, Meditation. Also man könnte sagen, so Psychotechniken, die in der Philosophie jetzt
Rituale spielen in der Philosophie keine Rolle.
Genau.
Außer akademische Rituale.
Ja, genau. Und Meditation, ich weiß, es gibt nur auch ein breites Bedeutungsfeld von Meditation, aber ich meine Meditation jetzt in eher so einem buddhistischen Sinne gedacht, weil das ist die Meditation, die ich kenne, wo es dann einfach um Techniken der Aufmerksamkeitslenkung geht und wo man dann auch bestimmte vielleicht Versenkungen oder Sammlungen versucht zu erreichen.
Ist nicht Sache der Philosophie.
Genau, ist nicht Sache der Philosophie.
Nachdenklichkeit ist Sache der Philosophie.
Genau.
Und das kann man vielleicht manchmal als Meditation ansehen, aber das ist keine geführte Meditation.
Oder? Nein, es findet statt auf dem Level von diskursivem Denken, reflektierendem Denken und ist was anderes, als wenn ich mich hinsetze und auf meinen Atem achte. Also da sind wir uns einig, dass da relativ große Unterschiede bestehen. Ja. Ziele. Wenn ich die Lebenskunst richtig verstehe, geht es da schon letztlich darum, das Individuum in seiner Autonomie zu stärken. Vielleicht eine bestimmte Autonomie auch erst wieder erst wieder herzustellen an vielen Stellen. Sehe ich das richtig?
Achtung, Achtung.
Okay.
Das Wort Autonomie.
Ja.
Da schrillen bei mir mittlerweile die Alarmglocken.
Ja.
Weil alle führen es im Munde.
Ja.
Moderne Menschen.
Ja.
Nicht moderne Menschen nicht. Die große Mehrheit auf diesem Planeten. Aber moderne Menschen führen ihre Autonomie pausenlos im Munde. Die Autonomie hat sehr viel mit Philosophie zu tun. Kant ist der, kann man vielleicht sagen, ist sogar Erfinder der modernen Autonomie jedenfalls. Das, was Menschen heute unter Autonomie verstehen, hat damit nichts zu tun. Autonomie wird von sehr vielen verstanden, das begegnet mir nahezu täglich. Ich mache, was ich will. Autos, das Selbst, das Ich. Nomos, das Gesetz. Ich bin das Gesetz. So formulieren das Menschen nicht, aber so übersetze ich das. Und das ist das Missverständnis. Denn mit der Autonomie, wie Kant sie gedacht hat, ist gemeint, ich gebe mir das Gesetz, nicht ich bin das Gesetz und mache, was ich will. Ich gebe mir das Gesetz und das kann heißen, ich schränke mich so ein, dass ich meine Freiheit nicht beliebig ausagiere. Immer mit Rücksicht auf andere Menschen. Übersetzt auf heutige Problematik würde ich sagen, es geht nicht um Selbstverwirklichung, wie viele ihre Autonomie verstehen. Es geht um Beziehungsverwirklichung. Dazu ist es gut, ein Selbst zu haben, das mit sich selber schon mal gut umgehen kann, denn dann wächst die Chance, dass dieses Selbst auch mit anderen gut umgehen kann. Ab im Umgang mit anderen spätestens stehen wir dann vor der Frage, muss ich wirklich alles ausagieren, was ich um meiner selbst ausagieren will? Oder kann ich Rücksicht auf andere nehmen, auf deren Freiheit, auf deren Interessen, in weit höherem Maße als heute? Ja, kann ich mir auch das Gesetz insofern geben, dass ich mich festlege auf eine Beziehung und nicht mehr Situationship betreibe? Ich lege mich fest, ich habe mich festgelegt, und meine Frau hat sich noch deutlicher festgelegt und so waren wir 40 Jahre zusammen. Das wäre mit Autonomie nicht so leicht möglich gewesen.
Und trotzdem haben Sie natürlich versucht, ein autonomes Wesen zu bleiben in der Beziehung, nehme ich an.
Nur insofern es dem anderen seinen Freiraum lässt.
Mhm.
Umgekehrt.
Ja.
Und das kann bedeuten, ich habe Rechenschaft zu geben über das, was ich mache und was ich nicht mache.
Mhm.
Ich soll Gründe vorweisen und nicht einfach tun und lassen, was ich will.
Mhm.
Nicht wortlos durch die Tür gehen und 2 Wochen später wiederkommen.
Mhm.
Was das Ausagieren von meiner Freiheit wäre. Ich bin autonom, ich mache, was ich will.
Mhm. Ja.
Aber das so geht keine Beziehung.
Ja, ja, ja. Genau, ich würde dann sagen, das ist dann vielleicht auch ein vielleicht vulgäres Verständnis von Autonomie, könnte man vielleicht sagen, oder?
Ich möchte das nicht als vulgär bezeichnen. Das mögen Leute nicht gerne hören, dass sie vulgär sind. Das ist halt, wie Menschen das verstehen. Und ich möchte gerne ihnen nahebringen, das zu korrigieren.
Mhm, ja.
Denn es beklagen sich doch so viele darüber, dass sie nicht mehr in Beziehung leben können.
Ja.
Es ist zu schwierig geworden, in Beziehung zu leben.
Ja.
Es wird genauso schwierig immer sein, je mehr die Autonomie betont wird. Das steht in zwingendem Zusammenhang. Beziehungsunfähigkeit hängt ab von dieser Autonomiebehauptung.
Mhm. Ja, ja. Sie haben da auch relativ viel drüber geschrieben, auch über Liebe. Ich weiß, ich hab da nämlich auch noch ein Buch von Ihnen zu Hause. Ich würde das Thema gerne so ein bisschen einklammern, weil da, glaube ich, könnten wir auch sehr lange drüber sprechen. Aber wir wollen ja auch über Religion sprechen. Aber da spielt natürlich auch Beziehung eine starke Rolle. Ich komme noch mal auf das Ich zurück oder auf Individuum, was Sie eben gesagt haben, dass Sie haben ja auch noch gesagt, Selbstbeschränkung ist für uns schwierig geworden oder es gehört eigentlich zur Autonomie, wie Kant sie verstanden hat, schon mit dazu. Und ich glaube, Selbstbeschränkung ist irgendwie nicht die große Stärke des modernen Individuums.
Genau.
Ja, ich glaube auch.
Selbstentgrenzung ist die Stärke, sagen wir ruhig Stärke, das hat uns weit gebracht.
Ja.
Das müssen wir auch nicht unbedingt weit zurücknehmen, aber so weit, dass wir uns doch nicht beliebig ausagieren.
Selbstentgrenzung ist ein interessantes Stichwort, weil ich würde sagen, in der Religion oder in spirituellen Praktiken geht es ja dann schon auch um Selbstentgrenzung im Sinne von einer Selbsttranszendenz zum Beispiel. Aber in der Regel durchaus positiv verstanden. Was würden Sie da dazu sagen? Haben Sie da auch einen kritischen Blick drauf vielleicht?
Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, auch die Entgrenzung des modernen Menschen hat uns weit gebracht. Das gibt es nicht. Das gilt es nicht zurückzunehmen. Es gilt nur, die andere Seite der Medaille stärker zu machen. Nämlich auch mal drauf verzichten zu können.
Ja.
Auf die Selbstentgrenzung. Ich kann ja auch nicht, bei aller Liebe zur Religion, ich kann nicht ständig in der Transzendenz leben. Wie sieht denn das aus?
Ja.
Das schafft kein Pfarrer. Das schafft kein Mystiker. Der muss auch mal eine Pizza holen, mal runter zu dampfen auf den Alltag. Ja. Letzten Endes geht es immer um die Bewältigung des Lebens und das bedeutet immer die Banalität des Alltags. Daran scheitern ja auch die meisten Beziehungen, die den Alltag nicht bewältigen können, weil sie glauben, immer nur in der Entgrenzung, in der Unio Mystica leben zu können.
Ja, naja, und auch im spirituellen Bereich würde ich sagen, alle ernstzunehmenden spirituellen Lehrerinnen und Lehrer betonen auch sehr stark, dass eine Spiritualität, die nicht im Alltag auch stattfindet und rückgekoppelt ist an das Alltagsleben, eigentlich sinnlos ist. Also wenn ich immer nur in höheren Sphären unterwegs bin, fühlt sich das vielleicht toll an, aber es ist nicht das wie eine gute Lebensführung im Sinne auch der religiösen oder spirituellen Traditionen gemeint ist eigentlich. Also da gibt's, glaube ich, auch nicht so viel Dissens so. Nächster Punkt, Orientierung. Da ist die Philosophie ja schon sehr eindeutig weltlich, würde ich sagen. Also einen expliziten Bezug zum Göttlichen ist in der modernen Philosophie nicht mehr vorgesehen. Oder sehen Sie? Also ich sehe Sie.
Ja, das ist so. Ja.
Genau. Und da ist wiederum ein Unterschied eben zu spiritualisierten Religionen, dass es da eben, es gibt die weltliche Seite, aber es gibt eben auch die jenseitige Seite, vielleicht überweltliche Seite. Es gibt den Bezug auf was Göttliches oder Heiliges.
Ja, ich halte den auch nicht für zwingend. Wir brauchen, um Probleme zu lösen, Fragen zu beantworten, Wege zu finden, keine Orientierung am Göttlichen. Das ist nicht der Job des Göttlichen. Der liegt anderswo, meiner Meinung nach unverzichtbar, ja, aber nicht für die Bewältigung des Lebens. Das kann absolut säkular bewältigt werden.
Mhm, ja. Und wo wäre dann für Sie der Sinn des Göttlichen sozusagen?
Naja, das ist die ultimative Öffnung des Lebens. Ansonsten bleibt es im Weltlichen.
Ja.
Das Weltliche kann bewältigt werden, aber es ist halt ein bisschen eng.
Ja, ja.
Ich kann das Leben leben. Ich möchte fast sagen, China ist das leuchtende Beispiel dafür, dass man ohne jegliche Transzendenz das Leben leben kann. Sie werden natürlich sagen, aber es gibt auch andere Chinesen. Ja, aber die chinesische Kultur, ich war schon etliche Male zu Vortragsreisen dort und habe das kennengelernt und verglichen mit Reisen in der indischen Kultur, die ohne das Göttliche absolut nicht auskommt. Also krasser Gegensatz. Leben können beide Kulturen. Also die chinesische Kultur ist der Beweis dafür, eine Kultur kann wunderbar rein säkular existieren.
Ja.
Alle Fragen lösen, alle Fragen beantworten, alle Probleme lösen, die sich stellen, rein säkular.
Ja.
Es fehlt dann nur was.
Ja. Ich würde sagen, so die europäische Kultur, deutsche auf jeden Fall, ist so eine Mischform, oder?
Ja, genau.
Also wir haben eine starke säkulare Strömung, aber wir haben auch sehr starke, auch wenn die Kirchen regelmäßig Mitglieder verlieren, es gibt einfach so viele alternative Formen von Spiritualität. Ich meine, ich selber bin ein Beispiel dafür. Ich bin mittlerweile auch gut als Buddhist hier aufgehoben. Es gibt viele Angebote, Institutionen, Lehrerinnen und Lehrer. Genau. Also es gibt dann wieder Alternativen zu den christlichen Kirchen, die ja nicht so gut dastehen im Moment. Das andere, was ich bei mir, wo ich sofort innerlich genickt habe, ist, als Sie gesagt haben, das Göttliche ist die ultimative Öffnung des Lebens eigentlich. Da würde ich sofort zustimmen. Also das sehe ich ganz genauso. Gut, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, aber dann haben wir da auch erstmal eine gewisse Einigkeit. Erfahrung. wäre die nächste Dimension. Es gibt ja sowas wie religiöse Erfahrungen, aber gibt es denn auch sowas wie philosophische Erfahrungen?
Ja, natürlich, die Nachdenklichkeit, ganz simpel.
Mhm.
Also, wenn ich dabei bin, den Geschirrspüler zu bestücken und dann Essen zuzubereiten, da brauche ich nicht zwingend Nachdenklichkeit. Das sind Tätigkeiten, die kann ich mehr oder weniger gut gekonnt absolvieren. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo ich mir überlege, hätte ich das nicht besser anders gemacht? Gibt es da nicht eine Alternative dazu, zu der Tätigkeit, die ich gerade mache? Das ist der Moment der Nachdenklichkeit. Das ist der philosophische Moment. Wenn ich im Lebensvollzug einen Moment innehalte, da gibt es das wunderbare Bild schon bei Sokrates, der, tut mir leid, gab es damals eben wie heute auch, auf Kriegszug ist, nicht begeistert, aber er ist eben auch da in dieser Soldatenschar. Und jetzt, während die Soldaten gerade dabei sind, sich zurückzuziehen, weil der Feind herankommt und offenbar stärker ist, bleibt Sokrates plötzlich stehen und muss über was nachdenken. Vielleicht darüber, ob es da jetzt eine Alternative zu der Situation gibt. Das ist der philosophische Moment, der verblüffende Konsequenzen haben kann. In dem Fall, jedenfalls so ist die Überlieferung, der Feind sieht also da Sokrates stehen, glaubt an eine Finte der anderen und weicht zurück. Weil was kann das sein? Da bleibt einer einfach auf dem Schlachtfeld stehen.
Ja.
Das ist befremdlich.
Ja.
Das ist ein Trick.
Ist natürlich was anderes, ob man auf dem Schlachtfeld stehen bleibt und nachdenkt oder ob man beim Geschirrspülmaschine einräumen stehen bleibt und anfängt nachdenklich zu werden.
Oder in einer Beziehung, die jetzt in eine Sackgasse geraten ist.
Ja.
Dann kann man natürlich einfach weitermachen wie bisher, das ganze Leben verbringen damit, sich anzugiften.
Ja.
Oder man kann einen Moment nachdenken. Was sind wir gerade dabei zu tun? Wollen wir das überhaupt? Wollen wir das nicht anders handhaben? Das ist der philosophische Moment.
Mhm. Gemeinschaft wäre noch so ein Aspekt, wo ich sagen würde, es gibt nur die Kirche, es gibt im Buddhismus die Sangha, also die Gemeinschaft der Übenden, und genau, zu Religion gehört stark dazu, dass sie auch eine Form von Gemeinschaft bildet. In der Regel hat sie auch Institutionen ausgebildet. Das ist zwar in der Philosophie auch so, es gibt die Universitäten. Aber außerhalb der Universitäten gibt's jetzt nicht so richtig Gemeinschaft der philosophisch Übenden, oder?
Es gibt keine Gemeinschaft der Philosophen, nein. Da sind sie zu eifersüchtig aufeinander. Es gibt eine Gemeinschaft oder manche Gemeinschaften von gemeinsam Nachdenkenden. Ich habe hier in Berlin schon in den 80er Jahren einen kleinen Kreis gegründet mit Gleichgesinnten. Der existiert bis heute. Momo, einfach ein Kunstwort, um daran zu erinnern, am ersten Montag im Monat treffen wir uns. Der existiert bis heute. Da treffen sich Leute und diskutieren über ein Thema, das vorweg angesagt wird.
Mhm. Und das ist eine Form von gemeinsamem philosophischen Reflektieren,
genau,
sozusagen.
Genau, ja. Nichts extrem Bedeutendes, aber offenkundig macht es Menschen Freude.
Ja, und schafft auch eine Form von Beziehung zwischen denen.
Ja, Gemeinschaft würde jetzt vielleicht zu weit gehen. Eher Geselligkeit, Pflege von philosophierender Geselligkeit.
Mhm.
Das gibt es sicherlich häufiger, als man denkt, aber ich kenne jetzt unmittelbar nicht so viele.
Mhm. Das wären meine 6 Dimensionen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die ich mir so rausgesucht habe. Was ist denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie da ein Fazit dazu ziehen, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Unterschiede zwischen einem...
Ich denke darüber gar nicht nach.
Okay.
Ich freue mich, wenn es gemeinsame Arbeit gibt. Die gibt es sehr viel mit Theologen, die gibt es sehr viel mit Psychotherapeuten. Gibt es manchmal mit Soziologen, die gibt es relativ viel auch mit Medizinern.
Mhm.
Und auch da denken wir nicht wahnsinnig viel über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten nach. Gemeinsamkeiten gibt es offenbar. Wir sind interessiert daran, ein Phänomen zu klären. Wie siehst du das, wenn wir in der Therapie an diesem Punkt ankommen? Hast du da andere Vorstellungen dazu? Die habe ich meistens, ja. Und dann hilft das oder umgekehrt, ja. Therapeuten stellen natürlich an den Philosophen die Frage. Und wenn es in die Praxis geht, wie sieht's dann aus bei der Philosophie? Dann sieht's in der Philosophie immer schwierig aus. Mhm. Philosophen sind viel stärker in der Theorie als in der Praxis.
Mhm. Hätte ich jetzt auch so vermutet, ja. Ja. Kommen wir jetzt aber nochmal vielleicht zu Ihrem Verhältnis zur Religion und Spiritualität. In dem Buch, Sie haben es ja eben auch schon selber gesagt, also Sie sind nicht religionsfeindlich oder religionsavers, wenn ich Sie richtig verstehe.
Nicht im geringsten.
Ja. Haben Sie denn selber eine Beziehung zum Religiösen oder Spirituellen?
Das ist eine schwierige Frage, weil meine Frage als Philosoph und auch als der ich halt nun mal bin, ich will wissen, was ist Religion? Was ist das Wesentliche von Religion? Was ist damit gemeint? Wo kommt die her? Wenn ich das Wort anschaue, das ist immer eine schnelle Zugangsweise. Das Wort kommt nicht hundertprozentig geklärt, aber es könnte von Religo kommen. Lateinisch, dann würde das heißen, ich binde mich zurück. Religo. Ich binde mich zurück. Ja, woran binde ich mich denn zurück? Die Geschichte der Religion zeigt, Menschen binden sich zurück an etwas, das sie für wesentlich halten, für absolut wichtig, für wesentlich. So wesentlich, dass es ohne dieses Wesentliche ein Leben gar nicht geben kann. Was kann dieses Wesentliche sein? Dann ist eine mögliche Antwort, das ist das Göttliche oder das ist der Gott. Das ist ein ganz bestimmter Gott, der dann auch einen Namen bekommt. Im Christlichen der alttestamentarische Gott, der ein strafender Gott sein kann. Im Christlichen der neutestamentarische Gott, der ein liebender Gott sein kann. Ja, wie ist denn Gott nun wirklich? Da ich lese sehr viele religiöse Texte und da finde ich im Johannesevangelium den wunderbaren Satz, Gott hat kein Mensch jemals gesehen. Interessant. Und wie kommt's, dass wir so viel wissen? Zu wissen glauben über diesen Gott, der ist so und nicht so. Der ist nachsichtig und nicht rachsüchtig zum Beispiel. Mir scheint, das sind alles menschliche Eigenschaften, von denen ich mal vermute, wenn es Gott gibt, sind das schon mal nicht Gottes Eigenschaften, weil es menschliche sind. Aber ich möchte noch anders ansetzen und dass ich das in intensiverer Weise gemacht habe, das hat mit meiner Frau zu tun, die vor einigen Jahren eine schlimme Diagnose erhalten hat und wir hatten dann noch ein paar Jahre zusammen, in denen wir viel darüber nachgedacht haben, was geschieht mit dem Tod im Unterschied zum Leben. Meine Frau ist gestorben vor 4 Jahren und wir haben etwas gefunden. Dabei hat mir die Tätigkeit im Krankenhaus geholfen, denn im Krankenhaus gibt es Intensivstationen und in der Intensivstation gibt es Bildschirme. Die zeigen an, was mit einem Menschen physiologisch los ist. Die zeigen das EKG an, das Elektrokardiogramm in Bezug auf das Herz und das EEG, das Elektroenzephalogramm in Bezug auf das Hirn. Denn diese beiden Organe funktionieren elektrisch. Elektrischer Strom hat mit diesen Organen sehr viel zu tun. Und diesen elektrischen Strom zeichnen die Geräte auf.
Ja.
Im Moment des Todes zeichnen sie nichts mehr auf. Da war gerade elektrischer Strom in diesem Menschen. Wo ist der hin?
Mhm.
Es gibt in der Physik, Elektrizität ist ein physikalisches Phänomen. Es gibt in der Physik den Energieerhaltungssatz, der viele Male, der vor 150 Jahren oder mehr aufgestellt worden ist und viele Male bezweifelt worden ist, viele Male bestätigt worden ist. Wir dürfen ihn für weitgehend plausibel halten.
Und er heißt, grob gesagt, Energie geht nicht kaputt, sondern sie wandelt die Form, richtig?
Energie kann nicht vernichtet werden. Sie kann auch nicht neu geschaffen werden. Sie kann nur umgewandelt werden in andere Formen von Energie, vorwärts und rückwärts.
Ja.
Elektrische Energie kann Wärmeenergie werden, Wärmeenergie kann Bewegungsenergie werden und so weiter. Es gibt viele, viele verschiedene Energieformen. Das heißt aber in Bezug auf den Tod, die Energie ist nicht mehr im Menschen, aber sie ist weiterhin da.
Ja.
Wie wichtig ist die Energie für den Menschen? Absolut wichtig, weil mit ihr existiert er und ohne sie existiert er nicht.
Ja, ohne Energie existiert gar nichts.
Und das ist nicht nur bezogen auf den Menschen so, das ist bezogen auf die Tiere so, in Bezug auf die Pflanzen, in Bezug auf den gesamten Kosmos.
Ja.
Wir haben hier, wenn wir diesem Gedanken folgen, ich will nicht restlose Wahrheit dafür behaupten, dazu bin ich Philosoph, aber nachvollziehbare Plausibilität. Das scheint mir einleuchtend zu sein. Und jetzt kommt das Interessante, das deckt sich mit den Erfahrungen, die Menschen machen nach dem Tod eines nahestehenden Menschen. Die behaupten alle, ich durfte mittlerweile mit sehr vielen sprechen, eben im Gefolge des Todes meiner eigenen Frau, alle kennen die Erfahrung, der ist weiterhin im Raum, dieser Mensch. Ja, wie kann das sein? Naja, wenn wir die Energie ernst nehmen, dann kann das sehr gut sein. Dann wäre nichts naheliegender als das, die Energie tritt aus dem Körper aus und dann ist sie im Raum. Wir wissen jetzt nicht mehr, wo genau. Der Körper ist fixierbar, anfassbar, berührbar. Die Energie ist diffus. Sie bleibt ganz sicher nicht im Raum. Wenn sie tut, was Energien tun, dann diffundiert sie. Wo auch immerhin, letzten Endes vermute ich zurück in den Kosmos, so wie alle Energie auf der Erde, alle, ursprünglich aus dem Kosmos gekommen ist und täglich weiter aus dem Kosmos auf die Erde kommt, namentlich in Gestalt des Sonnenlichts. Das ist pure Energie in verschiedenen Formen, ohne die die Erde und speziell Menschen überhaupt nicht leben können. Das ist erstmal der eigene Gedankengang, das könnte mit dem Wesentlichen gemeint sein. Und jetzt ist die große Frage, auf die ich auch immer wieder angesprochen werde, lässt sich eventuell zwischen Energie und Gott ein Gleichheitszeichen setzen?
Ich fände es auf jeden Fall nicht unplausibel, sagen wir mal so.
Es gibt eine Reihe von Dingen, die über Gott ausgesagt werden in den Heiligen Schriften, die decken sich mit der Energieauffassung. Der brennende Dornbusch, in dem Gott im Alten Testament in Erscheinung tritt. Was ist denn brennender Dornbusch? Feuer ist natürlich eine Form von Energie, die wir gut kennen.
Ja.
Und die also, das in diesem Bild wird uns also deutlich gemacht, dass Gott Energie ist. So starke Energie, dass sie ein Feuer verursachen kann. Diese Energie, die möglicherweise Gott ist, kann ganz andere Feuer veranstalten, nämlich die Feuer, die im Kosmos stattfinden. Wir wissen heute, was früher nur Poesie war und Dichtung, dass wir Sternenstaub sind tatsächlich, dass der Körper aufgebaut ist aus chemischen Elementen, die ausgebrütet worden sind im Kosmos und letzten Endes dann ist das Sonnensystem darauf aufgebaut und die Erde darauf aufgebaut. Es ist immer am Anfang Physik, ungeheure Kräfte. Diese ungeheuren Kräfte machen Chemie, machen chemische Elemente. Aus den chemischen Elementen werden Körper zusammengebaut, die mit Energie dann leben können. Das ist die Abfolge. Und im Tod geschieht das Ganze offenbar rückwärts.
Ich würde sagen, der Schritt zu einer religiösen oder spirituellen Praxis wäre dann der Versuch, dazu eine Beziehung aufzubauen.
Ganz genau.
Und spielt das für Sie eine Rolle?
Das spielt absolut eine Rolle, denn das ist vermutlich das Unverzichtbare an Religion. Wir können das Leben ohne weiteres ohne Religion, ohne solche Gedanken, ohne Bezug auf etwas Göttliches leben. Aber wir verfehlen dann den Grund unseres Lebens. Was lässt uns überhaupt leben? Und was kann ich unternehmen, wenn ich mal ohne Energie bin? Das kennen wir ja sehr gut, im Zustand der Krankheit beispielsweise, im Zustand der Schwächung, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir verlassen werden, sind wir in einem Maße schwach, dass wir kaum noch glauben, weiterleben zu können. Wie gewinnen wir jetzt neue Energie? Wenn wir uns bewusst sind darüber, dass Energie das Wesentliche ist, dass sie in verschiedenen Formen auftritt, dann können wir uns nun diesen verschiedenen Formen von Energie zuwenden. Das kann sehr banal sein. Mhm. Wir nehmen Energie zum Beispiel über die Nahrung auf. Mhm. Kann mich also jetzt darum kümmern, welche Nahrung gibt mir besonders viel Energie? Die Pizza eher nicht zum Beispiel.
Mir gibt eine Pizza oft sehr viel Energie.
Ja, das freut mich, aber die Ernährungsphysiologen können Ihnen noch was dazu sagen. Bestimmt. Vielleicht unmittelbar viel Energie, aber mittelbar wird Ihnen die Energie entzogen, nämlich dann, wenn Sie in Ihrem Darm Polypen finden, die Vorstufe von Krebs, der wird Ihnen dann alle Energie rauben.
Ich ernähre mich nicht nur von Pizza, keine Sorge.
Gott sei Dank, ja. Eine beliebte Methode, ganz schnell Energie zu haben, ist zum Beispiel Zucker zu sich zu nehmen.
Ja.
Ein Energielieferant hoch 3. Aber mit welchen Folgen?
Ja.
Irgendwann Diabetes und die raubt mir dann die Energie. Also insofern hat es viel Sinn, sich auch ernährungsphysiologisch mal anzugucken, was kann mir Energie geben? Bleibt ganz auf der körperlichen Ebene. Dann gehen wir auf die seelische Ebene. Was gibt mir auf der seelischen Ebene Energie? Mhm. Wenn Menschen mir Gefühle entgegenbringen, wie bringen sie mir die entgegen, wenn ich ihnen Gefühle entgegenbringe? Berührung hat eine körperliche Komponente, aber eine immense seelische Komponente. Berührung kann Menschen ruhig beruhigen, kann ihnen Stress rausnehmen. Ja. Das sind heute untersuchte Zusammenhänge. Ja. Und natürlich dann geistige Energie, die wir aus Lektüre zum Beispiel beziehen. Aus einem tollen Satz bei Platon oder wo auch immer wir tolle Sätze finden, die uns inspirieren, die uns neue Energie geben.
Ja.
Und natürlich gibt es dann in Religionen das Gebet, in der Spiritualität die Meditation, bestimmte Techniken, um wieder Zugang zu der Energie zu bekommen, die das Wesentliche unseres Lebens ist.
Ja. Und nutzen Sie solche Techniken für sich?
Ich habe meine Methoden und Techniken, also ernährungsphysiologisch bin ich vielleicht etwas stärker interessiert als viele andere Philosophen, die solche banalen Dinge verachten zu ihrem eigenen Schaden. Und nicht ohne Grund sehen Sie hier Kaffeekirschen, die gerade getrocknet werden.
Wir sitzen auch unter einem Kaffeebaum, wie Sie mir vorhin erklärt haben.
Wir sind unter 3 Kaffeebäumchen.
Ja.
Der Kaffee ist botanisch ein Baum, kein Strauch, auch wenn er einen Eindruck von Strauch macht. Kaffee gibt mir unglaublich viel Energie. Das ist ein Energiespender. Im Grunde kann man auch sagen, ein Doping, Gehirndoping, das stimmt. Aber das einzige Doping, wie wiederum Neurobiologen erforscht haben, das nicht süchtig macht.
Okay, das freut mich zu hören, weil Kaffee trinke ich auch ganz gern. ich versuche es nochmal so ein bisschen, sind ja noch keine spirituellen Praktiken im engeren Sinne. Also sowas wie Meditation oder Gebet spielt für Sie auch eine Rolle oder nicht?
Nein, tut mir leid.
Um Gottes Willen, muss ich überhaupt nicht leid tun, das interessiert mich einfach nur sehr.
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich gehe nicht häufig, aber auch nicht selten gerne in Gottesdienste.
Okay.
Christliche Gottesdienste, speziell sogar katholische Gottesdienste, denn so bin ich aufgewachsen. Die katholische Liturgie ist mir vertraut.
Mir auch, ja.
Und ich habe bemerkt, in Gottesdiensten kann ich wunderbar auf Gedanken kommen.
Ja.
Die Gedanken schweifen ziemlich schnell ab und ich kann dann alles Mögliche denken. Also es öffnet sich ein unendlicher Raum.
Und der Kirchenraum ist ja auch sehr schön groß und
weit. Der Kirchenraum ist dafür bestens geeignet. Die Rituale sind dafür auch geeignet, denn das läuft einfach quasi wie von selbst ab. Das bildet einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens kann sich jetzt Seele und Geist wunderbar entfalten. Das würde ich gerne auch der Religion, speziell der christlichen Religion, nahebringen, sich dessen mehr bewusst zu sein. Das Entscheidende ist nicht das Dogma. Das Entscheidende sind nicht die Rituale. Das Entscheidende ist, Menschen einen Raum zu öffnen.
Ja, ja.
Dafür braucht es Rituale, dafür braucht es auch bestimmte Sätze.
Ja.
Die aber in Frage gestellt werden dürfen.
Ja.
Das wäre der Unterschied, damit das nicht zum Dogma wird. Es braucht einen Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens kann sich dann Seele und Geist weit öffnen, und das ist das Unverzichtbare. Wir können zwar leben ohne das, wir können trotzdem Kartoffeln anbauen, ernten, essen, Kartoffelsalat zubereiten, dafür brauchen wir keine Religion.
Für Kaffeebohnen auch nicht.
Genau, aber wir leben dann ein engeres Leben. Die große Öffnung des Lebens, die Menschen, die das erfahren, als beglückend empfinden, als bereichernd, die große Öffnung des Lebens würde uns dann versagt sein.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, es ist diese Öffnung des Lebens, die in der Religion, in der Spiritualität stattfindet, und so verstehe ich tatsächlich auch das Göttliche als, wie Sie es eben gesagt haben, die ultimative Öffnung des Lebens und des Denkens auch, oder?
Ja. Ja, natürlich. Auch Denken kann sehr engstirnig sein und in sich selbst kreisen. Die Kollegen mögen mir das verzeihen, aber in manchen Erscheinungen der gegenwärtigen akademischen Philosophie habe ich den Eindruck, dass das geschieht, ein in sich selbst kreisen, das nicht kreativ ist und nicht inspirierend, und was auch dazu führt, das lässt sich ja in dem Fall deutlich messen, dass immer mehr Professuren abgeschafft werden, weil Universitäten Geld einsparen müssen, und dann natürlich die Frage ist, was brauchen wir nicht? Na, dieses in sich kreisende Denken, das brauchen wir nicht, dann wird wieder eine Professur gestrichen. Fällt das den Kollegen langsam auf?
Na, ich wäre da jetzt vorsichtig. Da kann ich jetzt wenig dazu sagen, ob diese Vorgaben dann auch immer an den richtigen Stellen umgesetzt werden. Aber da haben Sie vielleicht tiefere Einblicke als ich. Also Sie sind schon sehr skeptisch, was die akademische Philosophie angeht, richtig?
Ich hänge an ihr. Ich war ja selbst auch akademischer Philosoph und weiß, welche geistige Öffnung das bei Studenten und Studentinnen bewirken kann.
Ja, ja.
Aber es müsste halt inspirierend sein und nicht sich im Kreis drehen.
Ja, ja. Genau. Also es geht auch in der Philosophie am Ende um die Öffnung.
Ja. Es war immer wieder verblüffend zu sehen, allein die Tatsache, dass ich Studenten in Verbindung gebracht habe mit antiker Philosophie, hat deren Kopf geöffnet. Allein das Bewusstsein, Mensch, vor 2500 Jahren haben Menschen schon kluge Gedanken gehabt. Das öffnet die Gegenwart. Dann bin ich nicht mehr dermaßen in die Gegenwart eingesperrt, wie das heute vielen das Leben schwer macht. Denn wir haben jetzt ein paar Schwierigkeiten auf diesem Planeten. Und da können Menschen auch drüber verzweifeln. Aber einen größeren zeitlichen Horizont zu haben, ein Bewusstsein davon zu haben, dass Menschen früher in einer einzigen Abfolge von Kriegen gelebt haben, das ist jetzt noch keine Lösung für die Gegenwart, aber es hilft nicht, in dieser Gegenwart eingesperrt zu bleiben.
Ja, und ich glaube, dass da auch eine Rolle des Religiösen sein kann, auch da eine Öffnung reinzubringen und auch da eine Perspektivweitung reinzubringen, die zeigt, wir sind da nicht drin gefangen.
Ja.
Gut, vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne über den Link in den Shownotes eine Spende zukommen lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Und für den schönen Titeltrack geht mein Dank an die sehr gute Band Phantom Horse.